Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Geschwister, nah und fern. Ich bin froh, dass ich auch an diesem Sonntag mit euch wieder aufs Neue die Bibel aufschlagen darf im Markus-Evangelium. Wir schlagen wieder das Markus-Evangelium auf und lesen heute gemeinsam die letzten Verse des 15. Kapitels. Markus 15, es sind die Verse 42 bis 47, die letzten Verse dieses 15. Kapitels. Nur noch ein Kapitel und dann sind wir durchs Markus-Evangelium durch. Und dieses letzte Kapitel, Kapitel 16, hat gerade noch mal 20 Verse. So, ich habe grob überschlagen und geschaut und ich denke, es sind noch 3 bis 4 Predigten und dann sind wir durch dieses herrliche Evangelium durch. Als ich mit Trauer, dass meine Frau sagte, dass es nur noch 3 bis 4 Predigten haben, hat sie nur ein bisschen gegrinst. Ich vermute, die hat mir nicht geglaubt, dass es nun 3 bis 4 Predigten sind. Wir werden sehen, aber zumindest so von dem Überblick denke ich, es ist nicht mehr viel und wir können das Studium dieses herrlichen Evangeliums beenden. Der Abschluss aber, oder den Abschluss werden wir erst nach den Sommerferien in Angriff nehmen. So, wir haben dann heute die letzte Predigt vor den Sommerferien und erst nach 6 Wochen werden wir dann uns das letzte Kapitel gemeinsam anschauen und das Markus-Evangelium abschließen können. Von daher heute noch einmal das Markus-Evangelium und in 6 Wochen machen wir weiter. Das bedeutet nicht, dass es keine Gottesdienste gibt, keine Predigten, nur im Markus-Evangelium gibt es eine 6-wöchige Pause. Die Brüder werden euch auch da wieder unter das Wort Gottes nehmen. Ich werde mir ein paar Tage nehmen, um dem Befehl Jesu gehorsam zu sein und ruht ein wenig, so etwas ruhen und dann bin ich etwas unterwegs auf Freizeiten oder Besuchsdienste und das Wort Gottes zu lehren, da bitte ich euch einfach im Gebet dann dahin einfach mitzutragen. Und dass ihr das tut, das weiß ich und bin ich euch sehr, sehr dankbar. Also lasst uns die Verse lesen, die letzten Verse in diesem 15. Kapitel sind und die uns über die Grablegung Jesu etwas sagen. Wir lesen die Verse über die Grablegung Jesu. Wir stehen dazu auf und wir wollen gleich auch dann beten. Vers 42, und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete. Und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat ihn um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und er kaufte feines Leintuch, nahm ihn herab, wickelte in das Leintuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, sahen es, wohin er gelegt wurde. Wir beten. Wir beten, Jesus Christus, zu dir, weil wir zu einem so dankbar sind für dein Wort, das uns die Erlösung vor Augen malt, zum anderen aber auch, weil wir es wissen, dass wir darauf angewiesen sind, dass du uns die geistlichen Augen öffnest und wir dein Wort sehen und verstehen, denn dein Wort ist Geist und wir brauchen dein Geist. Wir baten da im Anfang des Gottesdienstes und ich bitte das auch jetzt, Herr, rede du durch dein Wort, gebe Vollmacht, gebe Freimütigkeit, gebe Klarheit, Jesus, in dem Gedankengang, in der Erklärung, vor allem im Verstehen deines Wortes. Wie gut, dass wir dich auch darin haben und ich danke dir dafür. Amen. Wie schon am Mittwoch an dieser Stelle in der Gemeinde mitgeteilt, beschäftige ich mich diese Woche intensiv mit dem Thema Tod. Am Mittwoch haben wir uns in der Bibelstunde mit den Versen über den Tod des Petrus Gedanken gemacht, beziehungsweise über seine Ankündigung, als er darüber sprach, dass seine Zeit zu sterben nahe ist. Und wir haben uns angesehen, mit was für einer herrlichen Art und Weise er über den Tod dachte und sich auf den Tod vorbereitete. Er sprach da von seinem Exodus, er sprach von seinem Auszug aus dem irdischen Zelt und eben dem Einzug in die himmlische Stadt. In herrlicher Weise sprachen wir darüber. Ich fand das für mich persönlich eine wunderbare Ausrichtung und Ausrichtung in meinem Glauben, in meinem Verständnis, wie wir aus der Perspektive der Bibel mit dem Tod umgehen. So, und das war am Mittwoch, da haben wir uns mit dem Thema Tod schon beschäftigt. Gestern am Kreuzlichtseminar hatten wir das Seminar Offenbarung, dann haben wir uns mit den verstorbenen Seelen, die unter dem Altar sind, intensiver uns beschäftigt. Und somit war auch da das Thema des Todes und vor allem, was passiert danach? Wo sind die Menschen, die sterben? Wo befinden sich? Was bedeutet, dass sie unter dem goldenen Räucheraltar sind? Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. War sehr herausfordernd und ein spannendes Studium. Und heute Morgen, das sind keine 24 Stunden später, beschäftige ich mich wieder mit dem Tod, aber in dem Fall mit dem wichtigsten Tod, mit der wichtigsten Beschreibung und Erklärung. Hier geht es um den Tod Jesu Christi und was das bedeutet, welche Folgen es hat, beziehungsweise hier geht es um die Grablegung Jesu. So, und das ist unser Thema. Liebe Geschwister, ich will euch nicht bevormunden, aber ich weiß nicht, wie sehr dir dieses Ereignis wichtig ist, die Grablegung Jesu. Ist uns bewusst, wie wichtig dieses Ereignis heilsgeschichtlich ist? Ist es etwas, was bei uns präsent ist und wir haben uns damit schon intensiv beschäftigt? Warum die Grablegung Jesu? Warum ist dieses Ereignis wichtig für uns? Verstehen wir die Bedeutung von der Grablegung Jesu? Warum haben wir Vers 42 bis 47 in der Bibel, warum haben wir in jedem Evangelium diesen Bericht über die Grablegung Jesu, aus der jeweiligen Perspektive, aber jeder Evangelist berichtet darüber. Ich will euch gedanklich ein bisschen herausfordern und vielleicht zum aufmerksamen Zuhören auffordern oder motivieren. Verstehen wir, warum das wichtig ist, dass wir wissen, was geschah da bei der Grablegung? Dass dieses Ereignis wirklich wichtig ist und heilsgeschichtlich wichtig ist, finden wir sogar im Glaubensbekenntnis der alten Kirche, im apostolischen Glaubensbekenntnis, heißt es sogar gekreuzigt und dann begraben und dann auferstanden. Nicht nur gekreuzigt, nicht nur gestorben und auferstanden, das ist so etwas, was in unserem Vokabular und im Verständnis wir haben. Jesus starb und ist auferstanden. Aber da gibt es ein Ereignis in der Bibel, das genauso wichtig ist oder in diese Reihenfolge eingebettet wird und wir es genauso untersuchen oder darüber Klarheit haben müssen, das ist eine Grablegung. Und die ist genauso wichtig wie sein Sterben, ebenfalls wie die Auferstehung. Warum? Das ist das, was ich heute mit euch aus diesen Versen anschauen möchte. Liebe Geschwister, wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist und nicht wirklich begraben wurde, dann ist unser Erlösungswerk nicht vollbracht. Es gab ziemlich sehr schnell in der Gemeinde Jesu viele falsche Lehrer und Lehren, die sich damit sehr, sehr schwer taten, dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist. Wie kann Gott am Kreuz sterben? Wie geht das? Sie glaubten nicht an diese Tatsache und erfanden verschiedene Theorien und Lehren, die dann zum Beispiel von einem Scheinleib von Jesus sprachen. Sie sagten, Jesus war nicht wirklich in einem natürlichen Leib, Jesus ist nicht wirklich gestorben. Das war nur ein Scheintod, das war nicht ein wirklicher Tod. Aber wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist und es nur ein Scheinleib war, was hat er denn dann überwunden? Von welchem Leib hat er uns dann befreit? In welchem Leib hat er das vollkommene Erlösungswerk vollbracht? Die Grablegung Jesu ist darum so wichtig, weil es für uns die Bestätigung ist, Jesus ist wirklich gestorben. Und somit ist das Opfer wirklich vollkommen dargebracht worden. Er ist wirklich gestorben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt unseres Glaubens. Dass als Jesus am Kreuz seinen Geist aufgab und den Vater gab, und es heißt, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände, und sein Leben aufgab, dass er wirklich tot war, damit wir das Wissen, Glauben und bestätigt bekommen haben. Darum gibt es eine Grablegung, eine Beerdigung. Dies in sich hat. Und lohnenswert darüber nachzudenken, auf welche Art und Weise wurde der König der Könige, auf welche Art und Weise wurde der Herr aller Herren, auf welche Art und Weise wurde der Sohn Gottes beerdigt? Auf welche Art und Weise würdest du gerne beerdigt werden? Was sollte alles bei deiner Beerdigung passieren? Manche Menschen tun das, sie planen die Beerdigung. Ich bin mir sicher, alle ältesten Pastoren sind dankbar für solche Menschen. Da müssen sie sich weniger Gedanken mehr über die Lieder und über das Thema und über all das. Dann wissen sie, was ungefähr der Verstorbene sich wünschte. Wie sollte deine Beerdigung ablaufen? Wie wollte der Sohn Gottes, dass seine Beerdigung abläuft? Und ich bin mir sicher, würdest du seine Beerdigung planen, hättest du sie nicht so geplant. Ein wichtiger Bericht, aber genauso deswegen wichtig. Wenn Jesus nämlich nicht gestorben wäre und sein Leib nicht wirklich tot wäre, wisst ihr, was dann noch nicht mehr gäbe, was nicht gäbe? Seine Auferstehung. Die Auferstehung bekommt erst dann die Bedeutung, bekommt erst dann die Bestätigung, bekommt erst dann das wahrhaftige Zeugnis. Die Auferstehung ist erst dann eine wahrhaftige Auferstehung, wenn Jesus vorher wirklich tot war, wenn er wirklich begraben war. Ohne den Grab keine Auferstehung. Ohne das Grab kein, und der Stein war weggerollt. Das heißt, das Grab Jesu ist zu einem für uns die Bestätigung, dass er wirklich tot war und nicht nur scheintot oder auf welche Art und Weise, sondern es ist genauso auch uns eine Bestätigung seiner Auferstehung, seiner wahrhaftigen Auferstehung. Darum ist dieses Ereignis, die Grablegung, heilsgeschichtlich genauso wichtig wie sein Sterben und dann später seine Auferstehung. Nun, ich weiß es nicht, nochmal, wie es bei euch ist, wie viel Aufmerksamkeit ihr euch persönlich diesem Ereignis geschenkt habt, ob ihr diese Verse oder dieses Ereignis genau angeschaut habt, so wie ihr den Tod oder die Auferstehung Jesu betrachtet habt. Ich denke, es ist lohnenswert, dass wir genau hinschauen, wie wurde Jesus begraben, wie wurde der Sohn Gottes begraben. So, was wir in diesen Versen haben, in Versen 42 bis 47, haben wir zuerst die Vorsehung Gottes über den Tod seines Sohnes. Wir haben die Vorsehung Gottes über seine Grablegung, über seine Beerdigung. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir in diesen Versen haben, wir haben die Bestätigung des Todes Sohnes. Nicht nur die Vorsehung über seinen Tod, sondern auch die Bestätigung seines Todes. Und das Dritte, was wir in den Versen hier haben, wir haben die Zeugen seines Todes. Wir haben die Zeugen seiner Beerdigung. So, diese drei Punkte, Vorsehung Gottes, Bestätigung Vorsehung des Todes, die Bestätigung des Todes und die Zeugen des Todes. In klassischer Weise in drei Punkten, Markus entsprechend, will ich mit euch diese Verse anschauen. Also, lasst uns diesen ersten Punkt angucken und uns diese Vorsehung Gottes in der Beerdigung Jesu uns anschauen. Hier verwirklicht sich der Ratschluss Gottes. Hier kommt der Wille Gottes zu Wirklichkeit. Erfüllt sich der Ratschluss, erfüllt sich der Wille Gottes. Im Groben und Ganzen, und das werde ich euch zeigen, geht es hier um das Grab eines Reichen. In dem Fall hat er sogar einen Namen und der wird uns auch gleich auch vorgestellt. Aber bevor wir uns diesen Mann vorstellen, der Jesus begrub, und die Zeugen uns anschauen und die Bestätigung uns anschauen, lasst uns etwas Zeit nehmen und über das Wort Vorsehung kurz nachdenken. Was ist Vorsehung? Die Grablegung Jesu, also in unserem Sprachgebrauch, die Beerdigung Jesu, war genauso im Ratschluss Gottes und in der Vorsehung verankert, wie seine Geburt, wie sein ganzes Leben, wie sein ganzes Wirken, genauso auch wie sein Leidensweg und sein Sterben am Kreuz und somit auch die Auferstehung und dazwischen auch die Grablegung. Das heißt, es war genauso von Gott verheißen, es war genauso von Gott verkündigt und es erfüllte sich alles genauso, wie Gott es in seinem Ratschluss beschlossen hat. Geht mit mir ganz kurz in die Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 23. Petrus hält diese gewaltige Predigt, die wir uns auch vor kurzem erst angeschaut haben. Er hält diese gewaltige Predigt, legt das Alte Testament aus, bezeugt das Sterben und die Auferstehung Jesu und schaut mal, was er in Vers 23 sagt. Diesen Mann, also er redet von Jesus, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes, oder man kann übersetzen nach der Vorsehung Gottes, dahingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der von Gottlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Petrus redet also, dass Jesus sein Sterben und seine Auferstehung, sein Sterben, sein Tod und seine Auferstehung sich erfüllt nach dem Ratschluss Gottes und seiner Vorkenntnis, seiner Vorsehung. Was ist Vorsehung? Vielleicht ist es gut, wenn wir die Vorsehung so, oder ich versuche euch die Vorsehung so kurz zu erklären, indem ich euch erstmal sage, was sie nicht ist. Gott wirkt in seinem und verwirklicht seinen Ratschluss auf zwei Arten und Weisen. Die eine Art und Weise, die ist uns in der Bibel gut bekannt und die kennen wir vielleicht sogar persönlich mal erlebt, das ist ein Wunder. Das heißt, Gott wirkt etwas und wir sagen, das ist ein Wunder. Ein Wunder passiert dann, wenn Gott über die Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen und unter die wir unterworfen sind, wenn er trotz diese Gesetzmäßigkeit oder wenn er diese Gesetzmäßigkeit außer Kraft lässt, nimmt und Dinge tut, wo wir denken, das kann nicht funktionieren. Ich kann nicht auf dem Wasser laufen, ich kann nicht Tote lebendig machen, ich kann bestimmte Dinge nicht tun, die Jesus einfach getan hat. Aus Wasser Wein zu machen und all die Wunder, die wir ja mittlerweile aus dem Markus-Evangelium gut kennen. Das heißt, wenn Gott die Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzt, für ihn ist das für ihn was Großes. Absolut nicht. Warum nicht? Weil er ja das alles gemacht hat. Der die Schwerkraft gemacht hat, kann sie auch aufheben, oder? Also für Gott ist es nicht so, oh Mann, jetzt muss ich ein Wunder machen. Das wird ganz schön anstrengend. Für ihn ist das, er ist der Schöpfer. Für ihn ist ein kleines, die Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen. Das tut er. Und für uns aber, die wir nicht Gott sind und diese Dinge nicht tun können, für uns ist das eben dieses Handeln Gottes ein Wunder. Warum? Weil wir sie nicht verstehen. Weil wir sie nachvollziehen können, weil wir uns nicht erklären können, wie kann man die Gesetzmäßigkeit außer Kraft setzen. Wie kann Jesus mit den Jüngern in Mitte des Sees sein, im nächsten Augenblick gebeamt am nächsten Rand, am Strand. Wie geht das? Das können wir nicht nachvollziehen. Aber es ist bei Gott kein Problem. Für uns ist das darum ein Wunder und wir sprechen von einem Wunder. Und staunen natürlich nicht ohne Grund darüber. Aber Vorsehung, es ist etwas anderes. Vorsehung ist das, wenn Gott nach seinem Ratschluss, also nach seinem Plan, wirkt und die Dinge nicht auf Grundlage von Wundern herstellt oder bewirkt, zur Vollendung bringt, alles außer Kraft setzt und sagt, jetzt passiert es einfach, ob ihr wollt oder nicht, sondern wenn Gott nach seiner Vorsehung oder nach seinem Vorkenntnis wirkt. Und glaubt mir, das ist eigentlich ein weit größeres Wunder. Denn Vorsehung bedeutet, dass Gott die Gesetzmäßigkeit nicht außer Kraft setzt. Er lässt sie laufen. Er gebraucht die Gesetzmäßigkeit dieser Welt und dieser Erde. Er gebraucht die Menschen mit all ihrem Verhalten, mit ihrer Sündhaftigkeit, mit ihrer Unwissenheit, mit ihrem Unglauben, mit ihrer Rebellion. Und wisst ihr was? Und kommt trotzdem zum Ziel. Was findet ihr, was ist ein größeres Wunder eigentlich? Was ist eigentlich, worüber wir mehr staunen sollten? Ich sage, das ist eigentlich bedarf einer größeren Kraftanstrengung, als die Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen, als mit mir zum Ziel zu kommen. Und wisst ihr, das Herrliche dabei ist, Gott wusste von vornherein schon, und was, er hat den Ratschluss festgesetzt und hat gesagt, aufgeschrieben, was am Ende sein wird. Und dann führt er die Geschichte durch die Zeit mit Menschen, mit ihrer Schwachheit, Sündhaftigkeit und Unvollkommenheit und geht durch die Geschichte und gebraucht die Geschichte, um zu seinem Ziel zu kommen. Das ist Vorsehung. Wenn Gott innerhalb der Zeit, wenn Gott innerhalb der Gesetzmäßigkeit, wenn Gott mit Menschen zum Ziel kommt, und das ist doch erstaunlich, oder? Das ist Vorsehung. Gott wusste voraus, wie er dieses Ziel erreicht und führte das, ohne alles außer Kraft zu setzen zu diesem Ziel. Und das ist etwas, was wir nicht nur in seinem Menschwerdung sehen, nicht nur in seinem Leben wahrnehmen, genauso in seinem Tod beobachten, aber genau auch bei der Grablegung, bei seiner Beerdigung sehen wir diese Vorsehung, die Vorsehung Gottes. Und von dem möchte ich euch etwas zeigen, diese Vorsehung, die wir hier haben, sie zeigt uns etwas über den Zeitpunkt der Grablegung. Dass Gott das vorhergesehen hat und dahin so geführt hat, dass Jesus zu dem Zeitpunkt ins Grab, also die Beerdigung bekam, wie Gott es wollte. Es wird uns gezeigt über den Bestatter selbst, also derjenigen, der Jesus ins Grab gelegt hat, sehen wir eine Vorsehung, wie Gott es so geführt hat, dass gerade Josef Jesus ins Grab gelegt hat. Eine Vorsehung. Und wir werden sehen, den Ort, wo Jesus begraben worden ist, ist auch eine Vorsehung. An welchem Ort soll er begraben werden? Und Gott tat das nicht, indem er ein Wunder tat und alle Gesetzmäßigkeit außer Kraft gesetzt hat, sondern in der Geschichte. Und deswegen, wir lesen das vielleicht, und da kam der und nahm den, brachte, legte ihn ins Grab, und wir denken, okay, alles klar. Das ist zu oberflächlich. Wenn wir genau hinschauen und die Brille anziehen, von der Ruben sprach, dann sehen wir, das, was wir gehört haben, was wir gesungen haben, was wir gelesen haben, die Souveränität Gottes in seinem Handeln. Hier handelt Gott. Ich möchte sogar so weit gehen. Wir sehen etwas, dass Jesus in all seinem Werk, sogar als er tot war, immer noch handelte. Er war sogar souverän bei seiner Beerdigung. Er sorgte dafür, dass er auf die Art und Weise beerdigt wird, wie Gott es wollte. Und das sogar in seinem Tod. Er hatte jederzeit die Herrschaft. Jederzeit die Herrschaft. Und das sogar bei seiner Beerdigung. Von daher ist es wichtig, dass wir begreifen, dass die Grablegung Jesu, dass das in erster Linie nach dem souveränen Handeln Gottes stattfand. Es ist atemberaubend, das souveräne Wirken Gottes anzuschauen. In der Geburt, im Leben und im Sterben erfüllt sich in allem der Wille Gottes. Zwei oder drei Stellen aus dem Alten Testament möchte ich heute mit euch anschauen, um diese Souveränität oder diese Vorsehung euch zu zeigen. Der Vers 42 nimmt uns damit hinein. Markus 15, Vers 42. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathäa und so weiter, ein Angesehener. Also es wurde Abend, wir sind zeitlich um 18 Uhr nach unserer Zeitrechnung, kurz vor 18 Uhr war das heißt kurz bevor die Sonne unterging. Und wenn die Sonne unterging, dann war das für den Juden, dann ging der Tag vorbei. Also kurz bevor der Freitag vorbeiging. Das ist die Zeit. Und Jesus starb am Kreuz um 15 Uhr, ja, um Mittagszeit. Er war dann drei weitere Stunden war er am Kreuz und gegen 18 Uhr passiert das, was hier passiert. Und deswegen heißt es war Abend geworden. Es ist noch nicht dunkel, denn wenn es dunkel geworden wäre, dann wäre der Tag schon vorbei. Und uns wird also gesagt, an welchem Tag das passiert ist, ist der Rüsttag, das ist der Vorsabbat. Das heißt, ein Tag vor dem Sabbat. Und der Sabbat ist ein, welcher Tag? So, nicht kompliziert, ist der Samstag. Das heißt, die Beerdigung Jesu fand am Freitag statt. Er wurde am Freitag begraben, so ungefähr kurz vor 18 Uhr. Kann man sogar datieren. Das ist dieses wichtige Ereignis auch für uns in unserer Heilsgeschichte. Jesus wurde begraben. Was aber der Anlass und der Grund dafür war, dass Jesus begraben wurde, warum es so schnell passierte, warum das in so einer Eile passierte, das finden wir im 2. Mose. Und da möchte ich euch das kurz aufzeigen. 2. Mose. Nee, Entschuldigung, 5. Mose, zuerst 5. Mose, 2. Mose kommt auch noch dran. 5. Mose 21. Bis 22. 5. Mose, Kapitel 21, Vers 22. Das ist die richtige Adresse. 5. Mose 21, ab Vers 22. Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die ein Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn ans Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Das ist das, was Gott auch in dem Gesetz verheißt. Also wenn du jemand ans Holz hängst, und also wenn du jemand kreuzigst, könnten wir das in unsere Sprache übersetzen, dann darf er nicht über Nacht hängen bleiben. Du musst ihn unbedingt vorher runternehmen. Das ist, was das Gesetz sagt, was Gott in seinem Gesetz verankert. Und dann lesen wir weiter und dann kommen uns diese Worte bekannt vor. Da heißt es, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. So sollst du dein Land nicht unrein machen, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Also wenn jemand über Nacht am Kreuz hängen bleibt, dann verunreinigt er das Land. Denn der am Holz hängt, ist ein Verfluchter. Warum lese ich das? Hier ist die Rede, hier ist die Vorsehung, hier sagt uns der Text, warum Jesus unbedingt, bevor es dunkel wurde, bevor der Tag vorbeiging, vom Kreuz herabgenommen werden musste. Das hat Gott schon verheißen. In seinem Ratschluss, in seiner Vorsehung musste Jesus vor dem nächsten Tag, musste Jesus vom Kreuz genommen werden. Ich weiß es nicht, was es mit dir macht, dieser Text. Wir lesen, dann heißt es, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht und er am Kreuz hängt, dann darf er nicht über Nacht hängen. Und dann wirst du sagen, ja, wie kommst du darauf, dass es Jesus ist, gell? Hatte Jesus eine Sünde gehabt? So, wie kommen wir darauf zu sagen, dass es hier eine Verheißung, eine Vorsehung von Jesus ist? Denn Jesus hat doch keine Sünde getan. Aber er hing am Kreuz, oder? Wir wissen aus dem Galaterbrief, dass es heißt, denn er nahm den Fluch auf sich. Er wurde für uns zu Fluch gemacht, oder? Das ist es. Das heißt, Gott sagt, wenn ein Mensch eine todeswürdige Sünde begangen hat, dann soll er ans Kreuz, er soll gekreuzigt werden. Und dann ist er auch verflucht. Und bevor er das ganze Land verunreichen, muss den von dem nächsten Tag wegschaffen. Jesus war rein, er tat keine todeswürdige Sünde. Haben wir uns im Markus-Evangelium so intensiv uns angeschaut. Aber warum ist hier die Rede von Jesus? Und ich sage dir nur ganz kurz, weil Jesus all das auf sich genommen hat. Er hat diesen Fluch, obwohl er keine Sünde hatte, hat er das auf sich genommen. Er trug genau diesen Ungehorsam, der übrigens noch vielfach in den Versen und Kapiteln vorher und nachher beschrieben wird. Da ist die Rede von einem ungehorsamen Sohn, von einem rebellischen Sohn, den man sogar steinigen muss und so weiter. Gut, dass wir nicht im Gesetz sind. Ja, würden einige Kinder es nicht überleben. Jesus nahm alles auf sich. Und er nahm diesen Fluch auf sich und machte sich zu einem Fluch, indem er sich an dieses Holz hängen ließ. Aber Gott sagt, und das ist wichtig, er sagte, er darf nicht über Nacht bleiben. Gehen wir kurz zurück zum Markus-Evangelium. Als aber es Abend wurde und die Gekreuzigten da hingen und es war am Freitag, das heißt, die Juden wollten eigentlich Jesus ja gar nicht am Freitag kreuzigen, richtig? Sie wussten, da kommt das Fest wegen Aufstand und aus vielen Dingen und ein Grund war genau dieser. Denn wenn sie ihn kreuzigen würden, dann müssten sie auch ihn schnell wieder abnehmen. Also hatten sie kein Anliegen, aber der Ratschluss Gottes war, dann zu sterben, wenn die Passahlämmer geschlachtet werden und das war am Freitag. Also geschah es nach der Vorsehung Gottes und ob sie, auch wenn sie nicht wollten, Jesus wirkte da souverän und sie kreuzigten ihn am Freitag. Um 15 Uhr, wenn die Passahlämmer geschlachtet worden sind, war auch dieses Opfer gebracht worden. Und die Juden wussten, okay, jetzt kommt der Sabbat, die Sonne geht gleich unter. Und jetzt überlegt mal. Und dann wussten sie, wenn wir ihn hängen lassen, macht es das Land unrein. Also auf einmal war ihnen diese Reinheit wichtig. Überlegt euch mal, sie haben den reinen Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen. Er nahm die Sünde auf sich. Gegen jede Gerechtigkeit, gegen jedes Gesetz haben sie da gehandelt. Ich habe euch das ausführlich gezeigt. Und jetzt wollen sie auf einmal wieder das Gesetz halten, oder? Jetzt muss er schnell weg, weil sonst können sie den besonderen Sabbat nicht feiern, den Passa-Sabbat, das ist der höchste Sabbat bei den Juden. Denn wenn Jesus am Kreuz über Nacht hängen bleibt, und übrigens die beiden Räuber auch, dann ist das Land unrein. Sie würden sich verunreinigen. Und dann können sie nicht an diesem Schabbat, also an dieser Ruhe, an diesem Fest, die können da nicht teilhaben, an diesem Opfer der Vergebung, der Sünde, die können nicht daran teilhaben, es würde alles verunreinigt. Dabei haben sie gerade das Opfer verworfen. Dabei sind sie unrein und haben sich unrein gemacht in einer Art und Weise, die weit darüber hinausgeht, als nur am Fleisch. Was für eine Heuchelei, was für ein Widerspruch, den wir wieder hier haben. Immer wieder von einem Widerspruch zu einem Widerspruch. Also bitten Sie was, Sie gehen zu Pilatus. Das heißt in Johannes Kapitel 19, Vers 31, könnt ihr nachlesen, dann gehen Sie zu Pilatus und sagen, oh, das ist jetzt bald Abend und die dürfen da nicht am Holz hängen bleiben. Bitte brech ihnen die Beine. Brech ihnen die Beine, warum? Wenn die Beine gebrochen worden sind, dann können sie sich nicht mehr aufrecht halten. Sie hingen ja an den Armen und an den Beinen, wurden sie durchgenagelt und so, wenn sie runtergingen, kriegen sie keine Luft. Und durch die Beine haben sie sich wieder hochgestützt, bekamen Luft. Und so ging so eine Kreuzigung ungefähr 2-3 Tage. Die Gekreuzigten hingen 2-3 Tage und kämpften mit dem Tod. Und wollte man diesen Tod beschleunigen, brach man ihnen die Beine, dann konnten sie sich nicht mehr hochdrücken. Und dann erstickten sie. Und das bitten die Juden und sagen, okay, 2-3 Tage, das geht uns zu lang, das geht nicht, jetzt kommt der Sabbat und die müssen runter. Pilatus, lass ihnen bitte die Beine brechen, dann sterben sie. Als die Soldaten kommen und den beiden Räubern rechts und links die Beine brechen, dann sterben sie. Das dauert, wir wissen nicht, wie lange es noch gedauert hat, aber als sie zu Jesus kamen, dann war er schon tot. Es ist sehr, sehr wichtig gleich für uns, das zu verstehen in diesem Text. Jesus starb nicht an Erstickung. Jesus starb nicht an Blutverlust. Jesus starb nicht an den Folgen des Kreuzes. Jesus starb, weil er sein Leben hingab. Er beendete das Leben, und zwar zu dem Zeitpunkt, als der Ratschluss Gottes sich erfüllen muss, um 15 Uhr. Er kam denen zuvor, und auch aus dem Grund, weil dem Passahlamm kein Bein gebrochen werden darf, denn dann wäre dieses Opfer nicht mehr vollkommen. Also, Jesus war souverän in allem, in seinem Tod war er souverän. Er bestimmte den Zeitpunkt, wann er starb und nicht die Pilatus, nicht die Soldaten, nicht mal die Juden. Oder andersrum, nicht die Juden, nicht die Soldaten, nicht mal Pilatus. So rum ist besser. Er war in allem souverän, in allem nach dem Vorsatz Gottes, in allem verwirklichte er selbst, selbst in diesem Leiden, in seinem Sterben und in der Beerdigung, er verwirklichte sich der Vorsatz Gottes. Also, das Passahlamm sollte, oder Entschuldigung, der Tote am Kreuz durfte nicht über Nacht hängen bleiben. Und wir lasen, das verunreinigt das Land. Aber es gibt einen weiteren Aspekt und einen weiteren Aspekt des Ratschlusses Gottes, warum der unbedingt vorher runtergenommen werden musste und begraben werden musste. Und das ist eine herrliche Wahrheit. Und hier möchte ich euch anhand einer anderen Vorsehung, eines anderen Ratschlusses Gottes oder einer anderen Stelle zeigen. Und da bitte ich euch, mit mir in 2. Mose zu gehen und zuerst Kapitel 12 aufzuschlagen. 2. Mose, Kapitel 12. Wir sind beim Passa. Als wir über das Abendmahl Jesu nachdachten, die Einsetzung des Abendmahls, dann sprachen wir auch über das Passa und das Vorbild, das wir darin haben. Ich blättere geschwind. Ich mache immer den Fehler, beim Blättern zu reden. Und dann bin ich langsamer als ihr. In Kapitel 12, ab Vers 10 möchte ich euch vorlesen. Davor beschreibt Gott dem Volk, in welcher Art und Weise sie das Passa nehmen sollten. Und unter anderem, neben allen anderen Aspekten, heißt auch in Vers 10, und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Also das Opfer durfte nicht über die Nacht übrig bleiben, durfte nicht über die Nacht, also musste komplett am gleichen Tag völlig komplett in Anspruch genommen werden, komplett verzehrt werden. Darum zum Beispiel mussten sie schauen, wie viel sind wir zu Hause, sind wir genug, und wenn Willi dabei wäre, wäre es genug, dann wie viele Personen brauchst du, um so ein Lamm aufzuessen? Also überschlägt mal so 250 Gramm Fleisch pro Person ungefähr, oder? Kommt's hin? 300, 400, so. Und dann sagt man, okay, uns reicht das für eine Familie oder nein, da bleibt so viel übrig, wie es bei meinem Grillen immer ist. Also, dann sagt man, Familie daneben, schaut man, lasst uns gemeinsam ein Opferlamm essen. Das heißt, das Opferlamm sollte vollständig, komplett in Anspruch genommen, nichts von dem Erlösungswerk übrig bleiben. Es muss komplett in Anspruch genommen werden. Und es darf eben nicht am nächsten Tag noch übrig, etwas von diesem Opfer übrig sein. Vollständig nehmen. Geht mit mir jetzt im gleichen Buch, 2. Mose, Kapitel 34. Kapitel 34. Ich lese euch Vers 25 vor. Sehr wichtiger Vers. Da heißt es, du sollst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit Gesäuerten darbringen, und das Schlachtopfer des Passafestes darf nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Es darf nicht über Nacht bleiben. Merken wir uns das. Diese Stelle lese ich euch gleich noch einmal vor, vor allem den ersten Satz. Aber die Vorsehung Gottes sagte, das Opfer darf eben nicht über Nacht bleiben. Das Opfer muss vollständig, das Passafestopfer, das Passahlamm muss vollständig an dem gleichen Tag in Anspruch genommen werden, dargebracht werden. Während die Juden Jesus versucht haben, vorher zu töten, die Beine zu brechen, Jesus hat sein Leben dahingegeben. Während sie sahen, oh, der Abend kommt und der Tag ist bald vorbei und wir dürfen nach dem Gesetz, dürfen wir nicht die Toten am Kreuz lassen, wir müssen abnehmen. Während sie aus ihrem fleischlichen, aus ihrem gesetzlichen Motiv das taten, was sie taten, erfüllte sich die Vorsehung Gottes, dass das Opferlamm Gottes nicht über Nacht bleiben durfte. Seht ihr die Vorsehung? Wie Gott trotz diesem heuchlerischen, widersprüchlichen gesetzlichen Motiven, wie er trotzdem souverän in seiner Vorsehung war. Es geschah das Passahlammopfer wurde vollständig dahingegeben an diesem Tag, nicht einen Tag danach und nicht nochmal einen zweiten oder dritten Tag, wie es normalerweise bei einer Kreuzigung gewesen wäre. Also hier geschieht die Erfüllung, hier vollzieht sich der Ratschluss Gottes in seiner Vorsehung. Aber wer war das Werkzeug, dass das passierte? Wen hat Gott gebraucht, dass dieser Vorsatz oder dieser Ratschluss sich verwirklichte? Wir kriegen einen Namen, wir gehen zurück zum Markus-Evangelium. Wir kriegen einen Namen und dieser Name heißt Josef von Arimathea. Josef, ein bekannter Name, oder? Den kannte Jesus auch ziemlich gut. Josef ist ein sehr bekannter Name in der Bibel, ein sehr häufiger Name, so ähnlich wie übrigens Maria. Maria und Josef, irgendwie hießen alle Maria und Josef. So, aber der wird uns genau benannt und das ist, woher er kommt. Er kommt von Arimathea, wo das liegt, darüber diskutieren die Gelehrten. Das ist für uns nicht entscheidend und nicht wichtig. Hier aber wichtig für uns, und vor allem für die damaligen Hörer, sie wussten, in welchem Dorf es war. Denn das heißt, in Johannesevangelium ist ein Dorf der Juden gewesen. Das heißt, sie konnten ihn auffinden. Sie konnten hingehen und sagen, wo lebt hier in diesem Dorf ein Josef? Da konnten sie hingehen und sagen, Josef, hast du wirklich Jesus vom Kreuz genommen? Hast du wirklich in dein Grab gelegt? Sie konnten nachfragen. Und das ist wichtig, darum schreibt Johannes sehr präzise über die Identifizierung der Menschen, wer sie waren, weil das waren Zeugen des Sterbens Jesu. Und zur damaligen Zeit konnte man hingehen, hinreisen, hinfahren und sie wirklich fragen, ob es sich so verhielte. Also wird uns dieser Josef hier vorgestellt. Und nebenbei, es war noch ein anderer Mann dabei, ein weiterer Mann, den Markus hier nicht erwähnt, den nur Johannes erwähnt, und es war Nikodemus. Ein Schriftgelehrter Israels, der Jesus bei Nacht aufsuchte. Ihr wisst es, Johannes Kapitel 3, der kam zu Jesus und interessierte sich, fragte Jesus über bestimmte Dinge nach und Jesus erklärte ihm, dass er eine Wiedergeburt braucht. Dass Nikodemus unbedingt eine Wiedergeburt braucht, sonst versteht er das Reich Gottes nicht. Dieser Nikodemus hat Josef dabei geholfen. Aber das lesen wir nur bei Johannes. Weder Matthäus noch Lukas noch Markus erwähnen Nikodemus. Johannes erwähnt Nikodemus auch in seinem Brief. Aber warum legt Markus hier einen Schwerpunkt auf den Josef? Weil er die Verantwortung trug, weil er die Initiative ergriffen hat. Er war derjenige, der das Ganze vorantrieb, dass Jesus vom Kreuz genommen wurde, bevor der Rüsttag kam, bevor der Sabbat kam. Also das ist Josef gewesen, der das getan hatte. Warum war er das? Warum Josef? Weil er die nötige Stellung hatte, weil er den nötigen Einfluss hatte. Und es wird uns gesagt, es war Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst das Reich Gottes erwartete. Das heißt, er war in der gleichen Gesinnung wie Nikodemus. Das heißt, sie lebten in dieser Erwartung, das Reich Gottes soll doch jetzt kommen. Das erwarten wie Simeon und all diese wirklich Tiefgläubigen, die an das Zeugnis des Alten Testaments glaubten, dass das Reich Gottes nahe ist. Und Jesus kam und sagte, das Reich Gottes ist nah. Glaubt ihr, die sind sehr hellhörig geworden. Sie lebten permanent in dieser Erwartung. Und als Jesus kam und sagte, ja, das Reich Gottes ist nah, dann kam Nikodemus und mit Sicherheit hörte auch Josef von Arimathea. Josef von Arimathea war aber kein Schriftgelehrter, sonst würde es uns sofort geschrieben werden. Er war kein aus dem Hohen Rat, kein hoher Priester, er war kein Pharisäer, sondern er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates. Er hat eine besondere Stellung da. Und ich sage euch warum, er hatte Geld. Das war ein reicher Mann. Das heißt, er erzählte in dem Hohen Rat zu der Gruppe der Ältesten, die Einfluss hatten in Jerusalem, die Vermögen hatten in Jerusalem und somit in diesem Rat der 70er waren und die Geschicke Israels lenkten. Er war wirklich ein reicher Mann. Heute würde man vielleicht sagen Millionär. Oder vielleicht sogar ein Milliardär. Er hatte nicht wenig Geld gehabt. Es war ein einflussreicher Mann. Parallelberichte sagen uns, dass er reich war. Aber schaut mal, was das heißt. Er war ein reicher Mann und erwartete das Reich Gottes. Das heißt, er erwartete auf den Messias, er wartete auf, auf das Anbrechen des Reiches. Erst diese Stellung, erst seine Stellung im Hohen Rat erlaubte ihm das zu tun, was er da getan hatte. Erlaubte ihm den Mut, zum Pilatus zu gehen und um den Leib Jesu Christi zu bitten. Normalerweise ist es nicht üblich und sogar vielleicht gefährlich, wenn Verwandte, wenn die Familie oder Angehörigen oder irgendjemand hinkommt und um den Leichnam eines Verurteilten bittet. Hier ist einer zum Tode verurteilt am Kreuz, ein Geächteter, ein Feind Roms. Und die Römer gaben diese Leichen nicht frei. Wisst ihr, was sie mit denen getan haben? Ich formuliere es vorsichtig, sie entsorgten sie auf eine sehr unwürdige Art und Weise, wie auf einer Müllhalde. Das stand jedem Verbrecher. Es gab keine Beerdigung, es gab kein Grab, es gab keine Worte, keine Verabschiedung, es gab nichts. Sie wurden einfach entsorgt. Und es war gefährlich, dahin zu gehen und sagen, wir hätten gern den Leib Christi. Josef hatte aber genügend Macht und genügend Stellung, dass er da hineingehen konnte und somit um den Leichnam Jesu bitten konnte. Also er war ein Mitglied des Hohen Rates, er hatte Einfluss, er hatte das Geld und so hatte den Zugang auch zu Pilatus und wagte es. Schaut mal, es heißt Folgendes. Der selbst auch das Reich Gottes erwartete in Vers 43 und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Das wird ausdrücklich gesagt. Er war, der es gewagt hatte. Wer hat sich nicht gewagt? Wer hat sich nicht getraut? Keiner der Jünger Jesu ist hingegangen und wollten Jesus begraben. Die Jünger von Johannes dem Täufer übrigens haben das getan. Die gingen hin und begruben Johannes. Bei Jesus haben das seine Jünger getan, die sind alle geflohen. Selbst Johannes, der dabei war vom Abstand, da ging nicht hin, ging seine Familie hin. Die gingen nicht hin, gingen die Frauen hin. Sie standen von weitem Abstand. Niemand ging hin und fragte nach dem Leib des Sohnes Gottes. Niemand. Außer Josef. Ist doch interessant. Verwunderlich. Nein, Vorsehung. Vorsehung Gottes. Hier erfüllt sich der Ratschluss Gottes. Herrlich, herrlich, wie Gott seinen Weg. Niemand wollte ihn begraben, den Sohn Gottes. Niemand fragte nach dem. Gott sorgte von vornherein und verhieß es in seinem Ratschluss. Es wird in einer begraben. Und zwar, Gott sagte, es wird Josef von Arimathäa sein. Und wisst ihr was? Er hat sogar das versprochen und ihn aufschreiben lassen, dass es Josef sein wird. Dass es nämlich ein reicher Mann sein wird. Warum er reich sein musste, erkläre ich euch gleich. Jesus bereitete seine Beerdigung vor grundlegender Welt. Er schrieb sie auf und sagte, was passieren wird. Und er wirkte während seines Lebens schon und bereitete vor, dass an dem Moment, wo er sterben wird, sein Geist übergeben wird und im Leib nicht mehr sein wird, sein Leib tot sein wird, dass jemand da sein wird, der ihn ins Grab legen wird. Und zwar in ein ganz bestimmtes Grab, nicht irgendein Grab. Dass er bewahrt wird davor, auf die Müllhalde geworfen zu werden, dass sein Leib bewahrt wird. Jesus sorgte selbst dafür. Wisst ihr warum? Ich möchte euch das kurz zeigen. Dieser Josef von Arimathäa war nicht nur reich und er war nicht nur Mitglied des Hohen Rates, sondern er war eigentlich ein heimlicher Jünger Jesu. Ich gebe euch anhand von den drei Evangelien, die wir noch haben, kurzen Einblick, wer er war. Nur ein paar Informationen. Ich mache nicht daraus eine Geschichte, sondern ich gebe euch ein paar Informationen. Wer war er und warum verwirklicht sich hier der Ratschluss Gottes? Matthäus Evangelium 27, Kapitel 27, Vers 57. Matthäus Evangelium, Kapitel 27, Vers 57. Ich lese euch vor, da heißt Folgendes über diesen Josef. Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann, hier kriegen wir die Information, dieser Josef war nicht nur angesehen, war nicht nur ein Teil des Rates, das heißt des Hohen Rates, sondern er war auch sehr reich. Er war ein reicher Mann von Arimathäa mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war. Das ist ja interessant. Vorher nie was von ihm gehört, oder? Wir haben noch nie was vorher von diesem Jünger gehört, aber er gehörte zu Jüngern Jesu, das heißt, die Jesus eigentlich nachfolgten. Aber er musste das so geheim getan haben, dass keiner mitbekommen hat, dass es ein Jünger war. Könnt ihr euch vorstellen, er war permanent in dem Hohen Rat. Er war permanent dabei, wo die Beschlüsse gefasst worden sind, Jesus umzubringen. Wie musste er sich da gefühlt haben? Und er war nicht alleine. Ich finde es ein tiefes Geheimnis, ein herrliches Geheimnis, der Ratschluss der Vorsehung, Souveränität Gottes. Auch wenn wir lesen, dass der ganze Hohe Rat Jesus verurteilte, glaubt ihr, Gott hat nicht die Seinen auch unter ihnen gehabt? Hat er sich nicht auch die bewahrt, die später sogar zum Glauben kamen, aus den hohen Priestern heißt es sogar, Apostelgeschichte. Gott bewahrt die Seinen, auch unter diesen, die sogar Jesus verurteilt haben. Aber wisst ihr, was über ihn gesagt wird? Geht mit mir in Lukas 23. Ein paar wichtige Informationen bekommen wir noch zu diesem Mann. 23. Das heißt, so viel, dass als Jesus lehrte und Josef es hörte, es machte was mit ihm. Jesus hat ihn gezogen. Jesus hat ihn angesprochen. Jesus hat schon in sein Herz etwas hineingelegt, von dem Josef entweder noch nicht wusste oder noch zu feige war, es zu glauben und anzunehmen. Nun kam der Moment, wo dieser Jünger, der es heimlich getan hatte, öffentlich aufstand. Und das sogar nach dem Tod Jesu. Schaut mal in Kapitel 23, Vers 51 im Lukas-Evangelium. Da heißt es, ich lese auch wieder ab 50, und siehe, ein Mann mit Namen Josef, dass ihr wisst, das ist der gleiche, der ein Ratsherr war, also ein Mitglied des Hohen Rats, ein guter und gerechter Mann, wird von ihm gesagt, dieser hatte nicht eingewilligt in den Rat und ihre Tat. Wo hat er nicht eingewilligt? Er war nicht dafür, dass Jesus getötet werden sollte. Gut, dass wir diese Informationen bekommen. Jesus hatte die Seinen. Er hatte sie. Vorsehung. Vorsehung. Nur so war möglich, dass Jesus vor der Müllhalde bewahrt worden war. Dass sein Leib, nicht Jesus, sondern sein Leib vor der Müllhalde bewahrt worden war. Dass eine Beerdigung bekam oder eine Grablegung. Jesus hatte seine Jünger auch sogar im Hohen Rat. Mindestens zwei, von denen wir wissen, zu diesem Zeitpunkt, Josef und Nikodemus. Was für eine Souveränität Gottes. Ich staune darüber. Und von dem heißt eben, dass er nicht eingewilligt hatte, Jesus. Das heißt, als sie dann diskutierten, ich weiß nicht, wenn bei uns im Gemeinderat heißt, wer ist dafür, wer ist dagegen, wer enthält sich? Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, ich bin dagegen oder ich enthalte mich. Ich vermute, ich enthalte mich. Ich weiß nicht, bin mir unsicher, aber ich denke nicht. Ich bin mir sicher aber, dass als die Hohepriester die Verhandlung gehabt haben, diesen scheinheiligen Prozess, diesen Scheinprozess, wo haben sie ihn abgehalten? Im Haus des Hohepriesters. Ich kann mir vorstellen, er war nicht eingeladen. Warum haben sie das dort gehalten? Da nicht jeder hatte Zugang. Nicht alle wurden da eingeladen. Mit Sicherheit Nikodemus und Josef, die hatten keinen Zugang zu diesem Prozess. Sie hielten all die Kritiker, all die dagegen waren, sie hielten sie fern. Josef war einer von diesen. Und noch ein Hinweis im Johannesevangelium, und der ist auch sehr interessant. Johannes Kapitel 19. Da heißt es ab Vers 38, dann aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war. Hier haben wir das zweite Zeugnis, er war ein Jünger Jesu, das heißt, er folgte Jesus nach. Jetzt aber erklärt Johannes, wie seine Nachfolge aussah. Er sagt, aber ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden. Also es gab geheime Jünger Jesu. Es gab die an Jesus glaubten und eigentlich verstanden, wer er ist. Nikodemus kam bei Nacht und sagte, wir wissen, dass du von Gott bist. Warum? Niemand kann die Wunder tun, die du tust. Uns ist klar, wer du bist. Die glaubten an ihn. Sie verstanden, dass er von Gott sein musste. Josef war und zählte zu diesen. Aber aus Furcht vor den Juden, aus Furcht von den Konsequenzen, aus Furcht von der Stellung. Er würde seinen Platz verlieren, seinen Einfluss verlieren und somit sein Geld verlieren. Er hatte Angst gehabt und hat sich dazu nicht gestellt, hat sich zu Jesus nicht gestellt. Und wir würden sagen, oh Mann, was ist das für eine Nachfolge, oder? Wir würden sagen, katastrophal gescheitert, oder? Wir würden sagen, Jesus verleugnet, oder? Wir würden ihn abschreiben, oder? Und was macht Jesus? Er sorgt dafür, dass er ihn begräbt. Ist das nicht Souveränität? Ist es nicht verwirklichter Vorsatz Gottes? Was für ein erstaunlich. Jesus wusste, wie bei Paulus, er verfolgte die Gemeinde, brachte sie in Gefängnis und Jesus wusste, wenn ich ihm begegne und ihn rufe, der wird mein eifrigster Missionar werden. Souverän in allem, was er tut. Sogar in seinem Tod und sogar bei seiner Grablegung. Absolut souverän. Er bereitet den vor, der dann die Stellung, die Position, ich sage es auch sogar, und das Geld hat, Jesus so zu beerdigen, wie Gott es wollte. Er wusste, wer ihn beerdigen muss. Und es sollte Josef von Arimathäa sein. Aber ein Gedanke an dieser Stelle, liebe Geschwister, nur ein Gedanke zum Weiternachdenken. Schaut mal. Oder noch nicht so weit, noch nicht so weit. Jetzt, hier bin ich. Geht mit mir ins Jesaja 53. Ich sage euch, warum Josef von Arimathäa es war und es sein musste. Jesaja 53. Wie oft waren wir in letzter Zeit in diesem Buch? Wie oft waren wir in letzter Zeit in diesem Kapitel? Aus welchen Perspektiven, die über den Tod Jesu, mussten wir immer wieder Jesaja lesen? Aber es gibt einen Vers, den neigt man zu schnell zu überlesen. Und selten wird darüber gepredigt und ausgelegt, weil man selten über die Grablegung Jesu predigt. Und ich sage euch warum. Schaut mal, Kapitel 53, Vers 9, was da steht. Was prophezeit der Prophet? Und man gab ihn bei den Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Warum? Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Gott verheißt und sagt, der Gottesknecht, der das Opferlamm ist, er wird dahingegeben für unsere Schuld. All diese Dinge haben wir uns angeschaut. Und dann kommt ein Hinweis. Und wenn er sterben wird, das heißt, wenn er geopfert wird, wird er bei den Gottlosen sein. Abgesehen dann bei den Räubern und bei Menschen. Und dann heißt es, also er wird bei den Gottlosen sterben. Sein Grab wird bei den Gottlosen sein. Ich will euch das nur ganz kurz erklären. Er wird auf einem Friedhof beerdigt werden, wo Gottlose liegen. Okay? Ist das schockierend oder nicht? Wenn der Sohn Gottes, der heilige Sohn Gottes, das wahrhaftige Opfer bei den sündigen Menschen beerdigt wird. Ich weiß nicht, ob das der richtige Platz wäre, den Sohn Gottes, den König der Könige zu begraben, oder? Wo würden wir, welches Grab würden wir ihm geben? An welcher Stelle würden wir ihn begraben? Auf welchem Friedhof würden wir ihn begraben? Das heißt, sein Grab bei den Gottlosen bedeutet auf einem Friedhof. Da, wo Menschen sterben, die gottlos sind, somit nicht heilig, nicht gerecht, Sünde. Und somit ist der Tod etwas, was unrein ist, oder? Aber schaut mal, wie kann der Sohn Gottes in dem von Gott, vom Tod entheiligten Ort begraben werden? Es gibt eine Lösung und das ist Vorsehung. Er wird in einem Grab eines Reichen beerdigt werden. Und warum ist das so wichtig? Weil er wird in einem Grab begraben werden, wo noch kein Toter drin lag. Denn es heißt im Evangelium, dass das Grab von Josef, in das er gelegt worden ist, ein neues Grab war, das Josef für sich hat ausgraben lassen. Ich werde aus Zeitgründen jetzt nicht die Stellenverweise nachgehen, aber ich bin mir sicher, ihr kennt sie. Es ist eine neue Gruft gewesen. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn man brauchte echt Geld, um für sich selbst ein eigenes, privates Grab zu haben. Denn das war nicht nur einfach so eine Stelle, wie wir sie kennen. Das war eine Höhle, die man ausgegraben aus dem Felsen. Und ein Stein hat man davor gerollt, damit entweder, dass man dann nicht die wilden Tiere, den Leichnam auffressen würden. Oder eben die Dinge, die man mit dem Verstorbenen hineingelegt hat, dass er dann beklaut worden war. Also das war so ein Schutz, dieser Stein. Aber der Punkt war der, dass die Familien hatten so ein Grab, es sind Familiengräber. Und in diesem Grab gab es so eine Art Regale, man hat reingegraben, so eine Art Liegen. Und starb einer, legt man den Leichnam hinein und bis er verwest hat, und wurde, ist der Leichnam verwest, hat man die Knochen zusammengesammelt und in eine Kiste und hat das dann an einem anderen Ort begraben. Und so diente diese Höhle oder diese Grabstelle, diese Gruft dazu, dass die Leichen sozusagen da abgelegt wurden, bis sie verwest waren. Und da, wo eine Verwesung stattfand, das war ein unreiner, unheiliger Ort. Und wie sollte man den Sohn Gottes da hineinlegen? Das geht nicht. Er, seine Grabstelle war bei den Gottlosen. Aber die Vorsehung besah, dass Gott gesagt hat, er bekommt nicht ein Grab, wo schon ein Toter drin war. Er bekommt nicht einen unheiligen Ort. Er bekommt nicht die Müllhalde. Warum? Weil in seinem Mund kein Trug, weil er nichts Böses getan hat, weil er rein ist. Versteht ihr die Stelle jetzt? Darum hat Gott ihm versprochen, er bekommt ein reines Grab. Wer konnte sich so ein Grab leisten? Nur ein Reicher. Ein Reicher, der nicht sagt, okay, das ist halt unser Familiengrab. Der sagt, ich grabe mir mein eigenes Grab. Ja. Gut, dass es nicht seins war. Wir wissen nicht, ob er später auch darin begraben wurde. Der Punkt ist der, er hatte genug Geld gehabt, um sich so eine Gruft ausgraben zu lassen und so lange niemanden reinzulassen, bis er selbst soweit war. Und das konnte nur wirklich ein sehr Reicher tun. Ich war in L.A. in so einer Kirche, da konnte man sich für mehrere hunderte tausend Dollars so einen besonderen Platz kaufen auf ihrem Gelände. So einen Ehrenplatz. Und wenn man starb, ging jeder vorbei und dachte, ah, das war der und der. So wurde man geheiligt da. Da muss man reich sein, um so einen Platz zu bekommen. Das ist ungefähr das. Josef war sehr reich. Und Gott wusste, ich brauche einen Reichen. Ich brauche einen Reichen, der Einfluss hat im Hohen Rat, der Einfluss hat, darum dann auch deswegen zum Pilatus zu gehen und um den Leichnam Jesus zu bitten, der genug Geld hat, um ein Grab zu haben, der nicht benutzt und reich ist und der sogar an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, auch wenn er es nur geheim. Ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, wenn ich das erzähle. Ich finde es ist unglaublich. Es ist so herrlich, weil es zeigt wieder in allem. Jesus war souverän in allem. Der Allmächtige, selbst in seinem Tod. Nur eine Sache, und jetzt ist eine kurze Nebenbemerkung, liebe Geschwister. In seinem Tod war er souverän, aber in allem, er kam in diese Welt und er war der König der Könige, oder? Was besaß Jesus? Nichts. Alles, was er besaß, hat er sich geliehen. Selbst das Grab hat er sich geliehen. Alles geliehen. Das ist Entäußerung. Das ist völlige Entäußerung. Er entäußerte sich bis in den Tod, bis in die Grablegung, hat Jesus auf alle Privilegien verzichtet. Wie würde eine Beerdigung eines Königs ablaufen? So? Nicht so. Wie lange planen wir? Wie lange muss unsere Beerdigung, wie lange fand sie im Orient statt? Wie viel Zeit gab Jesus sich selbst und dem Josef ihn zu beerdigen? Es war nicht mal eine Stunde. Denn bevor es dunkel wurde, musste Jesus im Grab sein. Es musste sehr in Eile. Wisst ihr, was Jesus nicht hatte? Keine Beerdigungspredigt. Wisst ihr, was Jesus nicht hatte? Keine Beerdigungsfeier. Wisst ihr, was Jesus nicht hatte? Kein Beerdigungsmarsch. Kein Beerdigungslied, keine Nachfeier, keine Trauerrede, keine Predigt, nichts, gar nichts. Abgenommen, eingewickelt, ins Grab gelegt, fertig. Das war die Beerdigung Jesu. Wie kam Jesus in diese Welt? Wie? In Hast und Eile, oder? Und wie ging er von dieser Welt? In Hast und Eile. Und wisst ihr aber was? Und durch diese Hast und Eile war er aber an dem Ort, an dem Gott in seinem Vorsatz es bestimmt hat. Durch Hast und Eile kam er nach Bethlehem, weil es vor Gott festgelegt war, Davidstadt. In Hast und Eile landete er in einem Grab, der noch nie benutzt worden war, weil Gott für ihn diesen Ort bestimmt hatte. Vorsehung. Das ist Vorsehung Gottes. Nicht herausbrechen aus der Zeit und Wunder, sondern durch Ereignisse, durch Zeit, durch Menschen, durch Sünder, durch einen feigen Nachfolger verwirklicht Gott seinen Ratschluss. und gebraucht Josef, um das zu tun. Lasst mich die nächsten zwei Punkte schnell machen und zu Ende kommen. Markus Evangelium, wieder zurück. Markus Kapitel 15. Also, und dann heißt es, dass er dann, also Vers 44, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei, und als er von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Der zweite Punkt, die Bestätigung seines Todes. Der erste Punkt hat jetzt etwas lang gedauert, war die Vorsehung. Der zweite, dritte dauert nicht so lange. Hier geht es um die Bestätigung seines Todes und das ist jetzt zentral und das ist jetzt wichtig. Jetzt bekommen wir Zeugen bzw. Bestätigung, Jesus ist wirklich tot. Als die Soldaten hingingen, um Beine zu brechen, kamen sie hin und merkten, Jesus ist schon tot. Sie stachen ihn mit dem Schwert in die Seite und dann kam als Bestätigung seines Todes Blut und Wasser heraus, ohne das jetzt auszulegen. Aber das war ein Zeichen, er war wirklich tot. Als dann Josef das mitbekommt, geht er zu Pilatus und sagt, Pilatus, gib mir jetzt den Leib. Und Pilatus wundert sich und sagt, wie, ist er schon tot? Warum ist das so wichtig? Weil normalerweise der Tod nicht so schnell kommt. Zu einem bekommen wir den Hinweis, dass sogar für Pilatus der Tod Jesus so schnell kam. Wie konnte Jesus so schnell sterben? Aus einem Grund, er gab sein Leben selbst auf. Selbst für Pilatus ging das zu schnell. Jesus starb, weil er sein Leben gab. Das ist so wichtig. Und das bestätigt selbst Pilatus, dass es so geschehen war. Aber Pilatus muss es bestätigt bekommen. Also holt er wen? Wer muss kommen? Unser Hauptmann. Wer ist dieser Hauptmann? Das ist der dafür verantwortlich war, dass Jesus wirklich gekreuzigt wurde. Es ist der Hauptmann, der unter dem Kreuz dann stand und sagte, als er Jesus sterben sah, wahrhaftig, das ist der Sohn Gottes. Es ist ein Zeuge, der unmittelbar unter dem Kreuz stand und sah, wie Jesus starb. Er kommt zu Pilatus und sagt, wirklich tot. Interessanterweise erwähnt ihn weder Matthäus, noch Lukas, noch Johannes, nur Markus. Meine Theorie ist, dass Markus ihn kannte. Denn dieser Hauptmann wurde gläubig. Und er erzählte ihm wohl, dass Pilatus ihn gerufen hatte. Warum erzählt Markus diese Details? Beziehungsweise Markus wusste von Petrus. Warum diese Details? Zeugen. Es ist bestätigt. Wer hat es bestätigt? Der Hauptmann hat es bestätigt. Wer hat es noch bestätigt? Pilatus hat es bestätigt. Jesus ist wirklich gestorben. Darum geht's. Zwar erstaunlich schnell, aber er ist wirklich tot. Pilatus sorgt dafür, dass dieses Zeugnis wirklich besteht. Nicht nur die Jünger haben gesagt, Jesus ist gestorben. Es wurde bestätigt von den Römern, von dem Hauptmann wurde bestätigt. Und dann heißt es, gab er ihm den Leichnam. Schenkte, heißt es. Und das ist der Grund, warum es hier heißt schenkte, weil Pilatus hatte die Vollmacht, ihn einfach auf die Müllhalde zu werfen. Und wenn die Römer den Leichnam doch preisgeben, dann war das wie ein Geschenk. Pilatus dachte vielleicht, ich schenke dir. Was seine Motive auch waren, auf Josef einzugehen, ob er gedacht hat, das ist ein einflussreicher Mann, es tut gut vielleicht, da jetzt eine Beziehung aufzubauen, oder weil er wusste, eigentlich ist Jesus unschuldig und aus diesem Grund Jesus ihm schenkte. Wir wissen nicht, was seine Motivation war, aber was wir wissen, er tat es nicht, weil Pilatus so gnädig war und den Leib schenkte, sondern es war Vorsehung Gottes. Er sollte in einem Grab des Reichen begraben. Gott sorgte selbst dafür und Pilatus, auch wenn er dachte, er hat die Macht, er hat sie nicht gehabt. Und Jesus hat ihm das gesagt. Dass er nicht er die Macht hatte. Und ein kurzer Hinweis, ist es die Rede, den Leib von Jesus. Er schenkte ihm nicht Jesus. Er konnte ihm Jesus nicht schenken. Richtig? Wo war Jesus? Nicht in der Hölle. Nicht im Hades. Wo war Jesus? Vater, in deine Hände übergebe ich dir meinen Geist. Er war zusammen zu diesem Zeitpunkt mit einem, den er schon kennengelernt hatte, dem Schächer am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er bat um den Leib des Christus. Der Leib ist gestorben, nicht Christus ist gestorben. Der Geist lebt ewig. Der ewige Sohn, der Leib starb, der Leib der Vergänglichkeit, das irdische Zelt. Darf ich so sagen, Jesus erlebte seinen Exodus hier. Er zog aus dem Leib. Und Josef bat um den Leib Jesu, dass dieser Leib beerdigt war. Das ist der Leib, der dann in einen Auferstehungsleib verwandelt wird. Und als letztes kommen wir zu den letzten Versen, die Zeugen der Beerdigung, der Vers 46 bis 47. Und er kaufte feines Leintuch, nahm ihn herab, wickelte ihn ein Leintuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Also berichten, nachdem Pilatus Josef den Leib Jesu geschenkt bekommen hat, nimmt ihn herab. Wir wissen, Nikodemus hilft ihm. Dann müssen sie die Leintücher kaufen, schnell besorgen, schnell Öl kaufen. Johannes Evangelium heißt, dass Nikodemus Öl zum Balsamierung gekauft hat. Das war ungefähr vom Wert und vom Preis, wenn man das für einen König, das war sehr viel Geld, das sie gezahlt haben. Feinstes Leintuch gekauft, feinstes Öl gekauft, viel Geld dafür ausgegeben. Sie wollten ihm diese Beerdigung schenken, auch wenn schnell, aber sie sollte in wenigster Weise eines Königs würdig sein. Also haben sie viel Geld da in die Hand genommen, um das zu tun. Also, aber das geht unspektakulär, sehr schnell. Er wird eingewickelt, heißt es hier, er wird in die Gruft gebracht, der Stein wird zugerollt, das war's. Das war die ganze Beerdigung, mehr nicht. Und darum geht's hier nicht. Denn Jesus sollte ja nicht im Grab bleiben, oder? Jesus sollte nicht im Grab bleiben. Vers 47 heißt, aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen es, wohin er gelegt wurde. Darum geht's hier. Es wurde nicht nur vom Pilatus bestätigt, es wurde nicht nur vom Hauptmann bestätigt. Hier tauchen wieder diese Marias auf. Die haben wir schon in Vers 40, 41 gelesen, dass diese bei der Kreuzigung dabei waren. Das heißt, es sind diese Frauen, die gesehen haben, er ist gestorben. Diese Frauen, die haben gesehen, er wurde vom Kreuz abgenommen. Diese Frauen haben gesehen, er wurde in ein Grab gelegt. Und diese Frauen werden auch später sehen, das Grab ist leer. Und diese Frauen werden dann die Ersten sein, zumindest die eine Maria, die auf einmal diesen auferstandenen Jesus als Erste begegnet. Warum tauchen sie permanent hier auf, diese Frauen? Sie sind die ersten Zeugen. Die sind das, die das Zeugnis und bestätigen, ja, er war tot und er ist auferstanden. Darum tauchen sie auf und darum sogar mit so präzise mit ihren Namen, damit jeder zu ihnen hingehen kann und sagen, Maria, Magdalena, heißt du Magdalena? Ja, bin ich. War es wirklich so? Ja, es war. Warst du wirklich dabei? Ich war dabei. Liebe Geschwister, auf die Kürze dieser Verse. Schaut mal, was für eine Vorsehung und wie Gott, wie Jesus selbst in seinem Tod, in dem es scheinbar so ist, als ob er sein Leben aus seinen Händen gibt, er dafür sorgt, dass alles nach dem Ratschluss des Gottes stattfindet. Das heißt, dass er wirklich stirbt, aber in einer Art und Weise, wie Gott es geplant hat. Bei einem Reichen hat er sein Grab. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir für deine Erlösung. Ich danke dir, Herr, für das Wunder deiner Erlösung und dass wir sehen, dass du in und durch alles wirkst und alles auch zu deinem Ziel vollbringst. Ich preise deinen Namen dafür. Amen.